er wurde dann tatsächlich an diesem Übergang zum Schiff verhaftet.
Was?
Ja. Und meine Mutter hätte gehen
Warum?
Können. Ich weiß nur, es ging darum, dass jemand meine Mutter beleidigte und er hat ihm eine zentriert.
Wow.
Und das war damals so in den 70ern. Ja. So hat man Shitstorms ausgetragen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Pierre M. Krause ist 46 Jahre alt und seit über 20 Jahren im Fernsehen. Ihr kennt vielleicht sein Format Krause kommt, für das er Prominente zu Hause besucht und sogar bei ihnen übernachtet. Oder die Sat.1 Impro-Comedy Halbpension mit Schmitz, die er moderiert. Auf YouTube ist außerdem die Kurzstreckenreihe besonders erfolgreich, für die er seine Gäste unterwegs begleitet und interviewt.
Wir treffen uns an dieser wunderschönen Kneipe, wo wir oft Pastewka früher gedreht haben.
Ich dachte, wir gehen Bier trinken.
Sehr gute Idee. Du trinkst Bier? Sehr gut. Dann würde ich über meinen Schatten springen und halt auch ein Bier trinken.
Ach, ich wollte schwimmen gehen.
Ja, das hat man mir schon gesagt. Ich habe ja meine Tasche dabei.
Wirklich? Hast du alles drin?
Ja, und eine Badehose.
Pierre ist bekannt für seine Schlagfertigkeit, mit der er Wortspiele raushaut oder manchmal auch fast peinlich flache, aber eben schnelle Witze als Reaktion auf seine Gäste. Er scheint sich für nichts zu schade zu sein, ist gerne laut und albern, spielt sich aber nie in den Vordergrund, sondern ist aufrichtig interessiert an den Menschen, die er trifft. Ich habe mir gedacht, wie wäre das wohl, mal eine Kurzstrecke mit Pierre M. Krause zurückzulegen? Dafür haben wir uns in Karlsruhe getroffen, seiner Heimatstadt. Da hält er sich normalerweise ganz bewusst von der Medienwelt fern. Aber für Deutschland 3000 hat er eine Ausnahme gemacht. Er hat mir den wunderschönen Schlossgarten gezeigt und dabei von seiner Jugend erzählt, in der er offenbar ziemlich uncool war. Es ging um Roger Willemsen und Gerhard Schröder, um Hotelfenster und Designermöbel, die Bedeutung von Prominenz und warum Pierre seine eigene Vergänglichkeit irgendwie erleichternd findet. Und vielleicht will ich jetzt auch nach Karlsruhe ziehen, aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Pierre M. Krause. Pierre, wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade von zu Hause. Wir sagen die Uhrzeit nicht, aber ich habe noch den rudimentären Geschmack von Kaffee und dem Frühstück im Mund.
Okay, dann bist du ein Spätfrühstücker, so viel kann ich ja verraten. Und was hast du gemeinsam mit Pietro Lombardi, Pamela Reif und Oliver Kahn?
Ich hoffe nur die Heimatstadt.
Das stimmt, ihr kommt alle aus Karlsruhe.
Ja, das ist das, was ich immer sage, gell? Karlsruhe ist unterschätzt.
Und wie kann das sein, dass Karlsruhe also so national diese Anerkennung nicht erfährt, die so viele Prominente ihr aber geben insgeheim?
Ich glaube, Karlsruhe gehört zu den unterschätzten Städten Deutschlands. Mhm. Können wir hier laufen?
Ah ja.
Ist nämlich noch das Bundesverfassungsgericht.
Ja,
Das Bundesverfassungsgericht ist nämlich architektonisch, wie ich finde, total schön.
Wir müssen dazu sagen, wo wir jetzt laufen. Wir laufen nämlich gerade vor einem sehr schönen, hellgelben, top in Schuss gehaltenen Schloss durch den Schlosspark.
Und normalerweise lasse ich ja keine Leute auf mein privates Grundstück, aber bei dir mache ich eine Ausnahme, Eva.
Du zeigst mir mal deine drei Springbrunnen.
So. Da habe ich ein bisschen was machen lassen und am Schloss auch. Hier gibt es einmal im Jahr, so im Sommer, über mehrere Monate, glaube ich sogar, hinweg so Schlossfestspiele, da wird so an das Schloss, wird so ranprojiziert.
Ah, ja,
und das ist viel cooler, als es klingt.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch so ein Mittelstadt-Ding, dass man jetzt immer irgendwo was dran projiziert und das ist dann so ein Happening für zwei Monate und dann ist immer samstags um 18 Uhr.
So. Aber rate mal, aus welcher Stadt die Leute kommen, die KünstlerInnen, die das sich ausgedacht und programmiert haben.
Aus Berlin?
So.
Ja, gut.
So. Entwaffnen.
Aber gut, du hast gesagt, lass im Schlosspark treffen, weil du hier so einen großen Teil deiner Jugend verbracht hast.
In der ich mich gefühlt teilweise sogar noch befinde.
Okay. Und was habt ihr dann hier so gemacht? Weil ich finde, ist mehr so ein Touri-Ort als einer, wo man so als Teenie rumhängt, oder?
Die äußere Fassade, also wenn man hier vor dem Schloss steht, die mag diese Anmutung tatsächlich bestätigen, aber wir gehen ja jetzt gleich mal in den Park rein. Der ist so ein bisschen der Central Park der Stadt, die grüne Lunge. Mhm. Und da ist man dann auch nach 22 Uhr, wenn der Park geschlossen wird, noch zugegen, weil es verboten ist.
Okay, und so. Welcher Eingang war der simpelste nach 22 Uhr? Oder habt ihr euch versteckt?
Drin geblieben.
Ja,
drin geblieben und versucht, nicht erwischt zu werden, weil es ist natürlich auch ein... Früher war das so. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so ein Drogenumschlagsplatz gewesen.
Mhm.
Und das... war für uns geschäftsschädigend. Nein. Und deswegen hat man sich dann so versteckt und geguckt, dass man von der Polizei, die ja hier zugegen ist, hier ist das Bundesverfassungsgericht hinter uns.
Oh ja.
Ein
oh
sehr
ja.
modernes Gebäude.
Ja, richtiger Kontrast zum Schloss, aber
total.
Schön.
Immer bewacht auch, also immer auch die Präsenz der Polizei zeigend. Und
das war euer Nervenkitzel.
Und das genau. Und das okay. hat es umso interessanter gemacht, da noch drin zu bleiben und sozusagen was Verbotenes zu tun.
Und das heißt, ihr habt euch hier so in die Büsche geschlagen oder wo hast du dich versteckt vom Sicherheitsdienst?
Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, ob andere vielleicht auch dieses Versteck
Glaubst
nutzen.
Glaubst du, dass ich Jahrzehnte später, sorry, aber Jahrzehnte später
was, Jahrzehnte?
Die gleichen Verstecke gehalten haben?
Ich ehrlich gesagt ja, denn die, okay. du siehst den alten Baumbestand. Aber ja. meistens, es ist natürlich nicht allzu viel Intelligenz abverlangend, sich da zu verstecken, wo man nicht gesehen wird. Und das ist dann am besten in den Büschen. So, also tatsächlich da hinten so alter Baumbestand. Es gibt hier sehr viel Wald. Man sieht hier auch sehr oft sehr sportliche Menschen, weil die Uni ist in der Nähe. Das ist auch eine Sport-Dingsbums-Uni. Ja, alles mit Sport weiß ich nur mit Dingsbums zu bezeichnen. Dann joggen die da so durch und machen einem ein schlechtes Gewissen.
Okay. Und was warst du für ein Teenager?
Überhaupt kein cooler. Ein ständig Selbstzweifelnder.
Die wenigsten Teenager sind ja cool. Oder
ja,
fühlen sich so.
In der Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung sind sie es natürlich. Nee, wobei, das stimmt nicht. Nein, du hast recht.
Sind nicht selbst. Also ich stelle mir ja. mal vor, dass selbst die, die wir damals cool fanden, irgendwelche Zweifel daran hatten und ja. sich wieder mit anderen Leuten verglichen haben. Und in Wirklichkeit hat sich niemand richtig cool gefühlt und alle haben sich nur so aufgespielt.
Völlig richtig. Es ist eher so ein Kompensieren des, der eigenen Unsicherheit nach außen.
Ja.
Und man kann natürlich dann auch sehen, welche Außenwirkung man auf die anderen hat. Und wenn man irgendwie gut aussieht oder, keine Ahnung, was Bestimmtes ausstrahlt.
Oder nicht so doll schwitzt wie die anderen.
Ja, genau.
Also das war mein Problem.
Wirklich?
Ja,
bist du eine Schwitzerin?
Ich hatte richtige Schwitzkomplexe. Das, in der Pubertät halt. Jetzt ist es nicht mehr schlimm. Du
ich
guckst gerade so,
nein, ich
so reflexhaft
auch,
unter die Arme geguckt.
Ich hab, stimmt, ja, das
hast
recht.
Du.
Das
ja.
ist wirklich, oh, wow, auf. Nein, das habe ich immer noch. Also ich schwitze auch, wenn es kalt ist. Wenn man aufgeregt ist und so. Zurzeit habe ich das nicht mehr so oft. Wahrscheinlich bin ich einfach zu abgefuckt inzwischen. Aber ich kann diese Problematik total nachvollziehen. Es gibt da so ein Deo, das schmiert man sich am Abend zuvor unter die Achseln. Und das tötet, glaube ich, alles ab, was organisch ist.
Das kann ich mir nicht gesund vorstellen.
Nee, ist überhaupt nicht gesund, aber man schwitzt dann 14 Tage nicht. Ich kann das total nachvollziehen. Ich war auch ein, also wegen deiner Frage,
ja.
ich war dick eine Zeit lang und Außenseiter, seltsam gekleidet, habe mich nicht für Fußball interessiert und all die Dinge, für die man sich so interessiert als junger Mensch. Und
da
deswegen
heißt das, mit wem hast du dann hier im Park rumgehangen?
Mit den anderen Nerds.
Okay.
Also tatsächlich mit meinen wenigen Freunden, die, wo von Anfang an klar war, die gehören auch nicht zur Peer Group der Coolen.
Mhm.
So. Und das ist, und das, also meine beiden besten Freunde sind, der eine ist ein Spätaussiedler, der in der 8. Klasse, ich habe ja die Schule mehrmals gewechselt, so gut wie kein Deutsch sprach. Da habe ich sofort gesehen, wir passen zusammen. Ist heute immer noch mein bester Freund, mein Seelenbruder.
Mhm.
Und der andere ist ein totaler, so ein Computer-Nerd. Also so, wie man ihn in der schlechten 90er-Jahre-Serie überzeichnen würde.
Das heißt, deine besten Freunde sind die, die du in der Schule gefunden hast,
ja.
heute noch?
Ja.
Was für ein Geschenk.
Du nicht?
Ich habe noch zwei sehr gute Freundinnen aus der Schulzeit behalten.
Das
aber
reicht
ich
doch.
Das, ja, das reicht auch. Aber das ist ja auch was sehr Besonderes, wenn jemand einen aus dieser Zeit schon kennt.
Total.
Also die haben ja immer ein Bild von dir, in dem auch der 15-16-jährige Pierre mit drin steckt.
Total.
Und werden dich dadurch immer anders wahrnehmen mit allem, was du erzählst, entscheidest oder
absolut
fragst,
richtig.
Weil sie die ganze Geschichte kennen.
Genau. Und das sind Freundschaften, die man im Leben so nicht mehr schließen wird.
Ja.
Das ist was Besonderes. Und dann kommt noch dazu, dass wir beide, ich rede da so oft so abfällig darüber, als wäre das jetzt wirklich nur das Haifischbecken. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch ganz viele tolle Seiten am sogenannten Showgeschäft oder an diesem Mediengeschäft, in dem wir uns bewegen. Aber es gibt auch schon echt viele, soll ich sagen, sich an der Oberflächlichkeit befindlichen missgünstigen Dinge.
Mhm.
Das heißt, es ist einfach noch schwerer, echte Freunde zu finden. So. Und deswegen ist es gut, die zu haben, die einen schon kannten, bevor man von anderen gekannt wurde.
Ich habe darüber nachgedacht, ob das auch ein Grund ist, warum du noch in Karlsruhe bist, dass diese Stadt so weit weg ist von dem üblichen Mediengetümmel.
Ja.
Weil sonst, also ich führe alleine für diesen Podcast sehr, und du machst deine Kurzstrecken
ja.
sehr oft in Berlin, weil da so viele Medienmenschen sind, oder München, Hamburg, Köln, und du bist aber sehr weit weg von all diesen Städten.
Das ist richtig. Ich bin aber auch, wir sind jetzt im Wald,
jetzt
aber
wir laufen noch ein Stück.
Ja, wir haben uns
tatsächlich aber da sind die Schienen von der Parkeisenbahn. Ich möchte ja sehr gerne Parkeisenbahn
fahren. Wir fahren Parkeisenbahn, das ist auch ein Kindersding. Und übrigens, du siehst, in diesem Wald steht noch ein E-Roller. Das heißt, wir können so weit von der Zivilisation nicht sein. Wir sind eine Batterieladung von der Zivilisation entfernt. Ja, ich habe ja zwischendurch schon auch mal in Köln gewohnt. Mhm. Ich habe in Baden-Baden und auf dem Land gewohnt, als ich diese Show noch hatte. Und bin dann nach Karlsruhe gezogen, aus der reinen, also in Nähe zum Sender damals, zum SWR. Und das nicht mehr aushalten, in Baden-Baden zu wohnen, weil das ist dann wirklich, das ist zu arg und zu provinziell. Und
so eine halbe Stunde von hier, ne?
Ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde, aber das ist, finde ich, auch kann man auf sich nehmen. Die Baden-Baden-Sache ist einfach nur, weil das eine spezielle Stadt ist und du fühlst dich immer jung, aber dafür arm. So. Und dann bin ich hier geblieben und dadurch, dass, das hast du ja eben gesagt, ich bin ja ständig vagabund auf Reisen, finde ich es eigentlich ganz gut, irgendwo zurückzukommen, wo keine Medienleute sind und wo man sehr schnell geerdet wird. So, das mag ich.
Und hast du trotzdem manchmal Fluchtreflexe?
Ja, ständig. Aber eher so dahin, wo die Sonne scheint und das Meer rauscht.
Okay.
Du nicht? Hast du? Du lebst ja in dieser tollen Stadt Berlin.
Ja, ich habe Fluchtreflexe in Städte wie diese hier. Ja, alleine, guck mal, jetzt stehen wir hier mitten im Wald. Ja.
Die Vögel, ganz kurz mal. Das sind echte Vögel.
Ja.
Das ist nicht dieses Häuschen, das man auf dem Klo hat, wenn es automatisch angeht. So, das ist toll. Das hat Berlin natürlich auch. Berlin
ist ja auch. Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen umständlicher und ich empfinde das immer als nicht ganz so schön. Du wärst ja auch, das habe ich dann zufällig irgendwo am Rande, als ich mich jetzt vorbereitet habe, mitbekommen, fast Australier geworden. Oder es gibt zumindest diese mögliche Abbiegung in deinem Leben.
Stimmt, woher habe ich das? Krass, dass das öffentlich ist, wusste ich gar nicht. Habe ich das mal erzählt? Okay.
Ach, ja.
Tatsächlich, meine Eltern hatten vor, auszuwandern. Und das zu einer Zeit, wo das nicht so ist, dass man dann in einer Fernsehsendung bei Vox landet. Mein Vater hatte sogar schon einen Job, meine Mutter auch.
Und als was? Was
mein Vater
da
ist Elektriker, also und ich glaube als Fernmeldetechniker oder sowas. Ich glaube auch bei Siemens, so ich weiß es nicht genau. Und meine Mutter hätte auch schon was in Aussicht gehabt. Und die haben wirklich schon gepackt.
Das war dann so in den 70er Jahren, Mitte der 70er wahrscheinlich. Ja.
Genau, da war ich noch nicht auf der Welt. Die waren schon, wo ist man da? Ist man da in... Ich weiß gar nicht, irgendwo im Norden, weil die haben das erstmal mit Schiffsreise und so. Also das wäre eine sehr lange Reise gewesen. Und mein Vater erzählt dann auch immer noch, wir können hier so links laufen.
Ja.
Dass sie noch sehen, wie so ein Container mit ihrem Hab und Gut verladen wurde und so. Und er wurde, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das jetzt erzähle, für meinen Vater.
Aber so konkret war es schon. Also der Container war schon
unterwegs.
Die waren
wirklich da. Es war eine Filmszene.
Okay.
Es war eine Filmszene, die so dramatisch ist, dass man sie überzeichnet finden könnte. Er wurde dann tatsächlich an diesem Übergang zum Schiff verhaftet.
Was?
Ja. Und meine Mutter hätte gehen können.
Warum?
Weil er jemandem, der, das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte, die kenne ich auch nicht so genau. Ich weiß nur, es ging darum, dass jemand meine Mutter beleidigte und er hat ihm eine zentriert.
Wow.
Und das war damals so in den 70ern.
Ja.
So hat man Shitstorms ausgetragen.
Und dann wurde er dafür verhaftet.
Und dann wurde er verhaftet und meine Mutter hätte fahren können. Und dann kommen ja Verfahren und so weiter und so fort. Und dann hat sich alles nochmal gewendet und sie sind geblieben. Und ich wäre jetzt so ein cooler Surfer-Dude.
Ja.
Stelle ich mir vor.
Ich denke auch gerade, die Frisur würde nochmal ganz anders wirken.
Absolut,
in Melbourne.
Absolut. Eigentlich bin ich dafür gemacht.
Ja. Aber hast du dadurch, das ist ja eine irre Geschichte. Hat dein Vater jetzt irgendwie eine Vorstrafe oder sowas?
Nein. Das ging, glaube ich, auch alles zu deren Gunsten aus.
Okay.
Also das bisschen Tragische daran ist, dass es gar keine sozusagen Verurteilung gab. Aber die Geschichte ist trotzdem toll. Und das stimmt, ich wäre beinahe Australier geworden.
Und um nochmal kurz, nicht in die Jugend, aber so in deine Studienzeit zurückzuspringen. Du bist dann nach Köln gezogen, hast du eben schon gesagt, um Sprachen zu studieren.
Ja.
Das hast du aber abgebrochen.
Ja.
Ist dir das damals schwer gefallen? Weil eigentlich, wenn man so deine Biografie liest oder auch deine Projekte, du bist eigentlich jemand, der durchzieht und der Sachen sehr lange macht. Warum war dann so ein Studium nach ein paar Semestern wieder vorbei?
Das war damals auch, und jetzt fühle ich mich alt, alles ein bisschen anders. Man konnte zu der Zeit, zu der ich da studiert habe, ich hatte ja nur einen Fachhochschulreife-Abschluss. Das heißt, ich musste an eine FH, weil ich ja mehr Schule gewechselt und so, dann kam eine Ausbildung und dann so.
Stimmt, Bankkaufmann bist du auch?
Ja, grässlich.
Das glaubt man
wirklich, glaube ich selber nicht. Das ist wirklich oh Gott, das ist 30 Jahre her. Ne?
Wo hilft dir das heute noch in deinem Leben?
Nirgendwo. Ich hab,
nicht mal, wenn du irgendwie so die Steuer machen musst?
Das gebe ich alles ab. Okay. Bezahle viel zu viel Geld dafür, dass andere das für mich machen. Ich bin total leicht zu betrügen. Ich war kürzlich bei einem...
Na, sowas darf man nicht laut sagen.
Nein, überhaupt nicht. Ich blick da alle. Mir verkauft er keinen Scheiß. Ich habe auch so in Geldsachen überhaupt kein Händchen. Ich habe bisher noch nie mit irgendwas Geld gemacht. Im Gegenteil, ich habe kürzlich mal mich getraut, was anzulegen und habe wahnsinnig viel Geld verloren, weil ich einfach ein Idiot bin.
Es sind keine guten Zeiten dafür.
Das könnte auch der Grund sein. Ja. So, Mann, hätte ich doch nicht. Naja, das ist 30 Jahre her und da war ich einfach, ich wusste nicht, was ich machen soll. Mein bester Kumpel hat gesagt, er hat eine Ausbildung und dann habe ich mich da beworben und wurde da genommen und wollte am ersten Tag schon wieder nach Hause gehen. Und bei dem Sprachstudium ist es ähnlich gewesen, eine gute Freundin hat gesagt, hier ist. Bei mir war es so, ich wusste, das, was ich jetzt mache, ist eh nicht das, was ich irgendwann mal machen werde, nur jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt für das, was ich mal machen werde. Mhm. So, ist das nachvollziehbar?
War das so? Aber ja, das finde ich interessant. Also, es klingt jetzt natürlich etwas abstrakt, aber gleichzeitig klingt es auch wie so ein. Es steckt da alles schon in dir drin.
Ja.
Wie erkennt man? Also, woher wusstest du das?
Vielleicht ist es gefühltes Wissen und noch nicht. Also ich wusste, also ich wollte ja eigentlich nie so richtig unbedingt hier das, was ich jetzt mache, also Talks machen oder so, sondern ich wollte Filme machen, so damit fing das ja alles an.
Du hast Kurzfilme gemacht.
Genau,
auch.
Das war eigentlich immer das und die Late Night damals war das Gefäß, in dem ich das machen konnte. Mhm. Diese ganzen Promi-Talks war so, das war halt auch dabei.
Ja.
So. Ich wusste noch nicht, wohin mit diesem erlernten Wissen und diesem Talent auch so. Aber da wird schon noch was kommen. Und dann hatte ich dieses Rest-Urvertrauen sozusagen, dass da schon noch was kommen wird. Und jetzt mache ich halt mal so ein bisschen Studium und lerne das auch mal kennen. Eher als Materialsammlung, so wie die Ausbildung auch. Also es ging gar nicht um das Fachliche, sondern ich glaube, das zumindest jetzt in der Retrospektive, ich wollte das Leben kennen. Ich wollte wissen, wie es ist, eine Ausbildung zu machen, im Büro zu sein. Mhm. Ich wollte wissen, wie es ist, Studierin da zu sein und so. Aber nur wegen der Rahmenbedingungen der Menschen, die das auch machen, die da entscheiden und so. Um es als sozusagen meine Materialsammlung fürs Leben und das, was ich später mache, zu kennen.
Und war es dann schwierig, zum Beispiel deinen Eltern zu vermitteln, ich breche das jetzt ab und mache.
Jetzt musst du erstmal den Blick genießen. Okay, weil guck mal, hier ist nämlich ein See.
Das stimmt, der ist sehr schön.
Du musst beschreiben, das ist ein Audioformat, du musst beschreiben, was du siehst. Das ist nicht wunderschön.
Also, das Wasser ist nicht besonders tief, aber umso sauberer.
Du kannst mich lügen, übrigens. Du kannst sagen, dass es sehr, sehr sauber ist.
Ja, es ist sehr sauber. Ja. Also es spiegelt sich doch alles drin. Wir sehen das gelbe Schloss jetzt von der anderen Seite. Wunderschöner Turm. Die Menschen hier sind entspannt, sie sind glücklich, sie lehnen sich zurück.
Es ist ein bisschen...
ist auch sehr gut bepflanzt alles.
Genau, es ist sehr, sehr gut bepflanzt. Es riecht normalerweise auch immer so ein Hauch nach Weed. Aber heute ist wahrscheinlich noch zu früh.
Noch zu früh.
Da hinten doch sieht es aber schon so aus. Ja, es ist auch so, diese angenehme Entspanntheit.
Ja.
Ja. Entschuldige.
Deine Eltern, der Studienabbruch, das
ja.
Leben.
Meine Eltern sind da total cool immer gewesen. Die wussten das auch. Ich glaube, es war sogar mein Vater damals, meine Eltern sind ja ganz bodenständig und keine Akademiker oder so. Und also meine Mutter war Sachbearbeiterin, mein Vater Elektriker. Und trotzdem hatten die, obwohl es nicht ihre Lebenswelt ist, immer ein Verständnis dafür, dass dieses echte Leben meine Lebenswelt nie sein wird.
Mhm.
Haben halt früh mitbekommen, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe als andere Kinder. Deswegen waren die eigentlich immer fein damit und haben mich da nie behindert und eher gesagt, mach, was dich glücklich macht. So.
Was ist heute in deinem Lebensstil der größte Kontrast zu dem deiner Eltern? Also wo sagen die, okay Pierre, dass du dafür Geld ausgibst oder dass du das machst, das ist uns wirklich völlig fremd.
Das würden sie, glaube ich, nicht. Die sind auch so, glaube ich, so materialistisch gar nicht, weil das nie ein Thema, weil die auch nie reich waren. So.
Mhm.
Ich glaube, der größte Kontrast ist tatsächlich, dass ich viel mehr Geld verdiene. Das klingt schlimm, aber es ist so, als ein Elektriker oder eine Sachbearbeiterin. Dass ich natürlich keinen Job habe, wo ich irgendwo Resident bin.
Ja,
also
jeden Morgen um 9 losgeht.
Genau. Es gibt keine Struktur in meinem Leben. Wenn meine Mutter sagt, sie steht immer noch, dieses Rentnerin, um halb 7 morgens auf, dann muss ich googeln, ob diese Uhrzeit überhaupt existiert.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, du musst gerade durch die Reisen auch sehr oft früher aufstehen.
Ja, aber ich vermeide es. Ich bin inzwischen auch so, da so, meine Kompromissbereitschaft nimmt wirklich ab. Weil ich denke, ich rödel mir hier so einen ab. Also ein bisschen müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Deswegen sage ich auch, ey Leute, also nur noch unter... Also wenn es nicht mehr anders geht, wenn Dunja Halali sagt, okay, wir drehen beim Morgenmagazin, dann stehe ich um 2 auf, aber sonst vor 10 keinen Dreh beginnen.
Wirklich, okay.
Ja. NDR, Haschkehrt, im Hintergrund.
Ja.
Man hat uns gesehen.
Ja, wo man sich hier wirklich, ich habe das jetzt hier so auf Augenwinkel mitlaufen lassen, die Frage, wo man sich hier verstecken kann, es geht sehr gut. Es geht also alleine hier.
Ich glaube, da sitzt auch gerade einer und wartet, bis der Park zumacht. Da sitzt wirklich einer.
Oh Gott, er kommt gerade raus.
Also der hat einfach nur in den Busch gekotet.
Oh. Okay, aber wo ist jetzt die Eisenbahn? Ich möchte jetzt die Eisenbahn. Ich bin schon völlig verlaufen. Aber ist sie nicht direkt neben dem Schloss? Ich hatte es eben noch nachgeschaut.
Wir können hier
auf welcher Seite? Ja.
Die ist nämlich frisch gemäht. Auf dieser Wiese lag ich auch des Öfteren. Es gab bis vor kurzem noch die sogenannte Schlossparkdecke. Das war so eine Decke, die wir immer zum Picknicken benutzten, wo so ganz viele Brandwein-Wachsflecken drauf sind. Die hatte dann diesen Vintage-Charme, aber irgendwann war sie einfach nur noch, ich glaube, ein Herd für Krankheiten. Und hier sieht man, das ist die Majolika-Straße. Hier sind so Fliesen gelegt.
Ja, so blaue Fliesen genau geradezu aufs Schloss.
Genau, und die gehen eigentlich vom Schloss weg zur Majolika. Das ist so eine Vasenfabrik. Und die haben damals den Bambi, den machen die immer noch.
Den Preis.
Die machen den.
Von dem Kids, genau. Dem Rehkids.
Und der Bambi, die Verleihung, war nämlich damals in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle.
Ach,
das sind ja die wenigsten.
Die Schwarzwaldhalle. Ja. Okay.
Das ist also, Karlsruhe hatte schon auch mal diesen Glamour.
Ja, also wir werden hier noch mehr Sachen besprechen, wahrscheinlich über Karlsruhe. Ich mache jetzt mit Entweder-Oder-Fragen weiter. Die gibt es nämlich auch immer in diesem Podcast.
Ich finde es übrigens ganz toll, dass wir das so machen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, aber wir hatten ja eigentlich ein Studio gebucht. Ich dachte, das ist so wie normal, man trifft sich irgendwo.
Ja, du hast gesagt, können wir uns bitte, wenn wir uns treffen, dann in Karlsruhe im Studio treffen.
Genau.
Und ich dachte so, aber warum will er unbedingt ins Studio? Wir können doch überall hin. Das war unser Missverständnis.
Und dann ist mir klar geworden, natürlich, ich kenne ja den Podcast auch, du gehst ja auch raus.
Ja.
Und das war, ich dachte, vielleicht hat sich da was geändert, es ändert sich ständig was.
Aber der Unterschied ist, ich habe hier so einen Zettel in der Hand. Wir haben ja auch schon mal zusammen eine Kurzstrecke gemacht, da hast du mich begleitet. Und das Beeindruckendste daran fand ich, ich glaube, das ging ja insgesamt so, darf ich die Illusion zerstören, dass man 3 Stunden dreht für eine 30 Minuten Kurzstrecke?
Ich glaube, du musst sogar, weil das auch manche Missverständnisse ausräumt.
Okay, gut. Also ja, man dreht sehr lange und sehr
so
schön.
So lange nicht. Lass ich nicht.
Nee, also es geht zackig, aber genau. Es dauert länger als 20 Minuten. Und du hast aber zu keinem Zeitpunkt, ist mir dann nachher klar geworden, irgendwo auf einen Zettel geguckt oder nochmal geschaut, was wollte ich die noch fragen oder so.
Ja.
Das war alles Free Flow.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen das Format. Also wenn dann so jemand sagt ja und dann
hast... Heißt das, du hast dich überhaupt nicht auf mich vorbereitet?
Ich habe mich immer vorbereitet. Und das, man muss auch immer vorbereitet sein. Also bei sowas würde ich es auch ehrlich gesagt aus Respekt sehr unhöflich finden, unvorbereitet zu sein. Aber
was war das am schlechtesten vorbereitetste Interview, das du mal geführt hast?
Wie lange haben wir Zeit? oh Gott. Ich glaube, also in der Late-Night-Zeit war die Vorbereitung schon sehr oberflächlich, weil es sich ja auch ein bisschen darauf begrenzte, das muss ein kurzer, unterhaltsamer Talk werden, der Gast muss super aussehen und das Publikum soll Spaß haben, und weil gleich kommt wieder ein lustiger Film oder eine Band spielt live. Da war das weniger tief als jetzt, so vielleicht.
Anfang 2005 bekam Pierre seine eigene Late-Night-Show. Damals hieß sie noch SWR3 ringfrei und lief immer sonntagabends. Pierre saß ganz klassisch Late Night am Schreibtisch, hatte einen Sidekick und es gab lustige Einspielerfilme, Live-Musik, Studioaktionen und natürlich viele Gäste. Im Frühjahr 2021, nach 16 Jahren und über 600 Folgen, stellte der SWR die Pierre M. Krause Show ein. Für Pierre endete damit auch eine jahrelange wöchentliche Routine. Denn ohne großes Team hat er bis zum Schluss vieles an der Sendung selbst gemacht. Inzwischen gibt's ein Nachfolgeformat, die Talkshow Gute Unterhaltung. Sie läuft im SWR und natürlich in der ARD Mediathek.
Ich weiß schon, viele SWR-Programmverantwortliche sagen jetzt, was ist schon los? Wieso hat denn der A-Zug? Geht die Late Night wieder los? Keine Sorge, wir sind immer noch in der Guten Unterhaltung. Ich habe nur heute, passend zum Thema der Sendung, wieder eine Krawatte an. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Und ich kann das nur empfehlen. Es gibt einem ein ganz anderes Gefühl, mal wieder Krawatte zu tragen. Für alle, die das noch nicht getragen haben, es fühlt sich ungefähr so an, wie wenn eine ganz schwache Person versucht, einen zu erwürgen. So ungefähr. So,
Klingt gut.
Ich bin so müde, aber ich will, dass du stirbst. So ungefähr ist es. Es geht um Stil heute. Und unsere Gäste, die sind zwar, man kann sagen, sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit haben sie. Sie haben sehr guten Stil und sie haben ihren eigenen Stil gefunden. Sie ist It-Girl, er ist Batman, sie trägt lange Absätze, er spricht lange Hauptsätze. Heute meine Gäste Kathi Hummels und Thorsten Sträter.
Genau, und ich würde auch zum Beispiel von mir sagen, ich mache keine Interviews. Ich führe Gespräche. Mhm. Und wenn man sich irgendwo in einer Kneipe trifft, dann hat man ja auch nicht vorher die Vita gelesen, ich hab's natürlich, sondern man geht im Flow des Gesprächs mit. Und wenn einem dann aber in diesem Gespräch dann noch, wenn einer sagt, keine Ahnung, damals auf der Schule, da warst du ja Klassensprecher, dann geht das Gespräch von alleine weiter. So finde ich es eigentlich auch als Konsument von Gesprächen schöner. Aber so machst du das schon auch. Du hast jetzt halt einen Zettel in der Hand.
Ja, ich halte mich da schon auch sehr dran fest. Also ich denke so oft vor Podcast-Folgen, gerade bei Gästen, wo ich denke, die haben so viel zu erzählen und die sind super gut darin und so. Dann denke ich, lass doch mal den Zettel weg. Du hast alles gelesen und üb einfach mal so nur eine Stunde reden. Und dann denke ich, aber dann komme ich nicht auf meine Themen. Oder also irgendwie müssen uns vielleicht auch mal meine Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben, wie sie das fänden. Also ob ich solche Experimente mal machen soll.
Ich glaube, in deinem Fall ist es kein Experiment, weil du kannst das ja. Also das ist ja, erstmal ist Empathie ganz wichtig. Das bist du. Du bist empathisch. Du fühlst dich in die Leute
ein. Ich wollte jetzt hier nicht hier die Komplimente einsammeln, Pierre.
Darfst du aber. Ich sage auch, ich habe das ja eben schon mal gesagt.
Siehst du,
ich sag's
sofort
auch noch mal,
geht's schief, wenn ich hier kurz Free-Floating mache, geht's direkt schief.
Nein, das geht doch in die richtige Richtung. Du musst Komplimente annehmen. Das ist doch, und ich sage auch deinen HörerInnen, dass ich habe ja heute frei, was selten ist. Und ich würde nie irgendwas mit irgendjemand, also mit ganz wenigen ausgewählten Leuten, würde ich jetzt zum Beispiel mich hier im Schlosspark treffen und reden. Also ich betrachte das eher als ein, weil wir es nie hinkriegen, einen Kaffee zu trinken.
Ja, das stimmt. Weil du halt in Karlsruhe wohnst.
Ja. Okay. Ich könnte auch sagen, weil du halt in Berlin wohnst.
Ja, das stimmt.
Aber da wohnen ja alle.
Das könnte man auch mal ändern. So, jetzt stehen wir an einer sehr schönen, ebenfalls wieder sehr gepflegten, da sind die Betriebszeiten, Eisenbahnstation.
Das sieht aber sehr zu aus.
Ja, da steht Montag bis Freitag. Nein. Ostern bis Mai, nur samstags und sonntags. Oh mein Gott, sie fährt heute gar nicht.
Achso, ich dachte,
das
die
haben
fährt jeden
wir.
Tag.
Pass auf, weißt du, was wir nämlich gemacht haben? Pierre, die sind ja wirklich. Das ist ja absurd. Wir haben nämlich aus Vorsicht, also ich hätte mich einfach hier mit dir reingesetzt und wäre ein bisschen rumgetuckert, ne? Das war mein Plan. Ja. Meine Kollegin Belly meinte, lass uns zur Sicherheit nochmal nachfragen. Nachher sehen die eure Mikros und sind dann irgendwie so wuschig. Ich habe eine offizielle Erlaubnis dabei mit Freikarten, dass wir heute die Bahn nutzen dürfen und jetzt fährt sie gar nicht.
Aber wieso geben die euch Freikarten für die Zeit, wo gar keine Bahn fährt?
Was ist hier los?
Ah, das ist doch blöd.
Ja, jetzt müssen wir die Schienen ablaufen.
Ja gut, aber das Schöne ist ja, das ist doch ein Format ohne Bild. Das heißt, wir können einfach so tun.
Also wir sind... Ja.
Ist
also,
eine Dampflok.
Wir laufen jetzt an den Schienen entlang.
Okay,
und ich komme jetzt endlich mit meinen Entweder-Oder-Fragen. Ja. Pierre.
Oh, ich mag das. Es ist gerade so ein bisschen... Hast du The Walking Dead gesehen?
Nee, aber...
Da laufen die auch ganz oft den Schienen entlang. Und das ist gerade so das Feeling.
Ja, ich fühle mich auch. Jetzt sind wir kurz statt in Karlsruhe in Kentucky.
Und wenn wir in Baden-Baden ankommen, sehen wir auch noch Zombies.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule. Absolut.
Seitenscheitel oder Mittelscheitel?
Ja, das siehst du ja. Seitenscheitel natürlich.
Jemals Mittelscheitel ausprobiert? Das ist nämlich gerade in.
Ich zweifle an allem, was gerade in ist. Fukuhila ist auch in dieser Stadt, in der du wohnst und so.
Ich glaube, das Problem haben wir auch gemeint, dass Mittelscheitel bei uns beiden einfach nicht funktioniert.
Nee, genau, es geht nicht. Genau.
Strand oder Berge?
Strand.
Asien oder Afrika?
Ganz schwer. Da würde ich sagen, da beides. Und auch Europa.
Dass du beides geht. Es
beides
ist Entweder-Oder-Fragen.
Dann, ich war in, hab beides schon bereist, aber Afrika noch nicht genug. Deswegen aus reiner Neugier würde ich dann jetzt noch mal mehr gerne über Afrika wissen.
Und reist du viel? Weil ich hab so viel über Karlsruhe nachgedacht und ob du dann einfach hier die ganze Zeit bist. Oder ob du, du warst kurz studieren und dann warst du irgendwie in Baden-Baden und dann bist du zurückgegangen. Und ich habe gedacht, der war ja nie so richtig weg.
Ja.
Oder hast du so ganz lange Reisen gemacht? Oder also bist du ein Backpacker-Typ oder bist du so ein All-Inclusive-Typ? Was bist du? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Du kannst nicht einschätzen, ob ich ein Backpacker-Typ bin.
Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt, wo du mich so anguckst. Aber sitzt du dann, magst du so Schirmchen in Cocktails? Bist du so jemand?
Ich beides nicht, nein. Also das Ding ist, das Reisen ist ja durch diese also wirklich inflationäre Reiserei, die ich so jetzt in den letzten Jahren habe, nicht mehr Teil des sozusagen Urlaubs. Ne? Man reist ja meistens in Urlauben. Weil ich, also für mich ist es...
Also es ist Arbeit und anstrengend.
Es ist anstrengend. Und ich bin tatsächlich wirklich am liebsten in meinem eigenen Bett, was aber vor allem daran liegt, dass ich halt sehr viele Tage im Jahr in Hotelbetten verbringe. So. Und im ICE. Und das ist kein leichtes Leben. Und eben unterwegs bin. Deswegen ist der Prozess des Reisens nichts, was meine Sehnsucht stillt. Aber Orte schon. Ich bin nur nicht mehr so... Also ich bin schon auch ein bisschen... denke ich, Flugreisen vielleicht dann doch nicht mehr so viel. Ich würde aber nicht den Finger heben und sagen, ihr dürft alle nicht mehr in Urlaub fliegen, weil ich tue es ja auch, aber halt reduziert. Und da ich wirklich bahngeschädigt bin, ist mein Traum, mit der Bahn nach Istanbul zu fahren, das ist ja die 18, ist der geplatzt. Das möchte ich nicht mehr.
Also machst du einen Roadtrip?
Ja, auch das ist ja, macht ja irgendwie keinen Spaß mehr. Aber ich mag Orte, aber ich mag das Reisen nicht mehr so.
Wir brauchen das Beamen für dich.
Das wäre eine gute Sache. Ja. Das wäre vielleicht sogar klimaneutral möglich. Und man könnte sich ja...
Mit grünem Wasserstoff. Geht alles.
Und es gibt Personen, wo man denkt, ups, falschen Knopf gedrückt.
Ja. Mist. Apropos, lieber eine Kurzstrecke mit Angela Merkel oder eine Langstrecke, beziehungsweise Krause kommt, mit Gerhard Schröder?
Tja, das ist wirklich schwer zu beantworten, weil, also ich würde jetzt sagen, eine Kurzstrecke mit Angela Merkel wäre toll. Das wäre natürlich ein großartiges Erlebnis für sie, aber ich würde es auch gern machen. Und Krause kommt bei Gerhard Schröder, fände ich ja auch gut, weil ich ja es eigentlich auch gerne habe, streitbare Personen in so einem Format zu haben, um mal zu gucken, wie tickt denn der so.
Ich stelle mir gerade vor, wie ihr dann beide in so ärmellosen Steppwesten in der Küche steht.
Eine Putenpfanne macht.
Und seine Frau gerade die Blumen arrangiert. Das ist doch so deren Insta-Lifestyle.
Ja, richtig. Vielleicht finden wir hier auch noch Hagebutten.
Ja.
Da kann man nämlich Juckpulver draus machen.
Okay, also du würdest zu Gerhard Schröder ziehen für eine Nacht.
Ich würde das machen, ja. Okay. Würde das machen, aber wenn es die Entweder-Oder-Frage ist, würde ich lieber dann eine Kurzstrecke mit Angela Merkel.
Gut.
Allein schon wegen früher Feierabend.
Einladung ist raus. Was ist schlimmer in einem Hotel? Wir haben gerade schon über das Reisen gesprochen. Wenn es keine Minibar gibt oder wenn sich das Fenster nicht öffnen lässt?
Das Fenster. Minibar ist mir egal, benutze ich nie. Es gibt Hotels, da bin ich dann auch, und sage jetzt nicht Schwabe, weil ich bin Badener, das ist ganz wichtig. Hier ist es wichtig, mir ist es egal. Da denke ich oft auch einfach... Das ist der Gandhi in mir, denke ich, 8 € für ein Wasser. Da gehe ich lieber vorher noch mal ins Bütchen und hol mir dann wieder Wasser.
Aber guck mal, das ist doch, Pierre, du hast eben gesagt, du verdienst so viel mehr Geld als deine Eltern, aber bist du schlecht darin, es auszugeben?
Ich bin total gut darin, es auszugeben, wirklich. Aber in dem Fall geht es mir, ich bezahle auch oft viel zu viel. Ich gucke nie nach Angeboten, wie gesagt, ich bin leicht zu betrügen und übers Ohr zu hauen. Aber in dem Fall ist es so...
Da bist du ein Sparfuchs.
Nee, da denke ich... Das ist eine Bereicherung, die finde ich unfair. Das finde ich einfach unfair, weil das sind Leute, die... Das ist wie am Flughafen. Das ist so, da kostet eine Cola 18 €. Und denkst, das ist gemein. Ich habe ja gar keine Alternative. Was soll ich machen?
Ja.
So. Und das ist dann, das finde ich verschwenderisch. Und Verschwendung ist Gewalt an denen, die nichts haben. So. Deswegen mache ich das nicht. Aber sonst gebe ich die Kohle aus und vor allem für Essen tatsächlich. Aber für Gutes eben. Und Fenster ist ein Problem in Hotels. Woher weißt du das?
Hast
du das?
Er guckt mich mit sehr großen Augen an.
Aber geht's dir nicht auch so, Eva? Das Erste, was man in einem Hotel macht,
ist das Fenster aufreißen. Ja.
Und nicht Kipp.
Ich überlege gerade, das Erste, also ich glaube, ich frage mich... Ganz viele Leute, die uns zuhören, verbinden mit Hotels ja wahrscheinlich wirklich Urlaub. Das ist bei uns was anderes. Ne? Wir sind sehr oft, ich jetzt auch, für eine Nacht in einem Hotel in Karlsruhe. Ich überlege gerade, was gestern das erste war. Mir tut sehr gut in so einem Arbeitshotel, dass man ankommt und wenn man nicht nach Hause kommt an so einem Abend ist, dass du nicht zu deiner To-Do-Liste kommst. So.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch oft so, dass du irgendwie nach Hause kommst und denkst, oh, ich müsste jetzt hier noch... Staubsaugen oder irgendwie die Ablage machen oder den Kühlschrank aufräumen und das Schimmelige, was auch immer, daraus sortieren. Und in so einem Hotel ist kurz alles ganz aufgeräumt und es ist wie so ein, du kannst das Regal neu, ich bin auch jemand, die, wenn sie nur für 2 Tage irgendwo ist, alles ausräumt aus dem Koffer. Das tut mir gut. Ja. So eine kurze Ordnung schaffen.
Und auch das Gefühl von wenigstens ein bisschen zu Hause schaffen. Ja, also dass irgendwie alles seinen Platz hat.
Wie machst du das? Hast du da so bestimmte Gegenstände?
Das erste ist der Kulturbeutel. Und da wird immer ein Glas, da kommt der Rasierer, die Zahnbürste und die Zahnpasta rein und so. Und tatsächlich dann, wenn da ein Schrank ist, kommen die Klamotten da rein, damit ich das Gefühl habe, ich bin für diese 3 Tage hier zu Hause. Und das
du musst lüften.
Ich gehe nicht in Hotels, wo das Fenster nicht aufgeht. Ich finde es wirklich. Es gibt ein Hotel, in dem ich in Berlin öfter bin. Die kennen mich da schon. Und da lassen sich die Fenster so abschließen. Und ich habe dann mal gefragt, warum? Also warum kann man bei euch die Fenster abschließen? Also ich muss dann immer was unterschreiben. Und dann sagen die wegen der Selbstmordgefahr. Oder Unfallgefahr. Krass. Nee, Unfallgefahr, hat er gesagt. Ja. Und ich frage mich, also die meisten Menschen haben doch zu Hause Fenster und wissen damit umzugehen, dass man halt nicht gegens Glas rennt.
Ja.
So. Und
heftig.
Sage ich dann, ich übernehme die volle Verantwortung, dass ich nicht aus dem Fenster falle.
Okay.
Und unterschreibe das dann.
Und dann rufst du vorher an in so einem Hotel und fragst, ob man das Fenster aufmachen kann.
Es ist jetzt gerade so gewesen, tatsächlich, ja, weil es mir so auf den Keks geht. Und ich finde auch immer, man muss den Mensch vorher rauslüften.
Ja, okay. Das verstehe ich.
Und ich gucke auch abends total gerne, weil oft wird es ja dann spät und dann bist du in irgendeiner Stadt und dann gucke ich einfach gerne raus und so. Und man ist ja in unseren öffentlich-rechtlichen Gefilden nicht in den Hotels mit dem Blick auf den Eiffelturm, sondern eher mit dem Blick auf den Parkplatz oder aufs Bütchen nach hinten.
Ja.
Aber da ist das echte Leben. Und da gucke ich gerne raus und beobachte, was da so vor sich geht. Hier kannst du Crack kaufen, wenn du willst.
Ja, hier sind wir jetzt auf, was ist das hier? So ein kleiner Mini-Tempel, der komplett mit Graffiti voll ist und da steht schon präventiv eine ganze Mülltonne drin.
Da ist eine Mülltonne, das ist ein bisschen, was ist es denn, griechisch? Nee, ist nicht griechisch.
Ich glaube, es sollte mal griechisch anmuten.
Viel Graffiti dran und in den Graffiti sind so die Preise für die Drogen, glaube ich, so mit reingegangen.
Und ein rauchender Mensch sitzt da mit einer kleinen Bluetooth-Box und beschallt das Ganze.
Ich verstehe nicht dieses, warum Leute laut Musik hören. Das habe ich noch nie verstanden, aber da bin ich wahrscheinlich auch alt und spießig.
Ich habe noch 2 Entweder-Oder-Fragen.
Bitte, entschuldige.
Hörst du auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch?
Bauch.
Und neu bestellen oder gebraucht kaufen?
Gemeine Frage. Sympathisch wäre gebraucht kaufen, ne? Aber ich bin der Typ, der Menschen aus dem Hotelzimmer lüftet. Also habe ich es ganz gerne, wenn es vor mir niemand angefasst hat. Es kommt wirklich drauf an, was. Also ich würde ein Auto zum Beispiel... würde ich nicht neu kaufen, das finde ich blöd.
Okay. Also was ist mit Möbeln? Denn ich habe, also wenn man sich über dich umhört, dann ist bei vielen Leuten, denen fällt zuerst ein, dass du total auf Design stehst. Auf Designmöbel, vielleicht auch Lampen und andere Objekte. Kaufst du die gebraucht oder gibst du dafür, also dafür kann man ja richtig viel Geld ausgeben.
Das, da ist auch wirklich viel Geld auch schon ausgegeben worden. Das kommt drauf an, also wenn man es findet. Aber man findet eben nicht alles in dem Zustand, in dem man es haben möchte. Da würde ich durchaus auch Gebrauch kaufen, weil ich selber ja auch ganz gerne mag, wenn so eine Patina entsteht, wenn ein bisschen Leben im Objekt ist.
Was ist ein Gegenstand, der dir besonders wichtig ist, den du mal so angeschafft hast? Ein Designgegenstand?
Also tatsächlich mein, das ist jetzt nicht originell, aber ich mag meinen, ich habe diesen Eames-Sessel, diesen berühmten Ray and Charles Eames-Sessel.
Das ist so ein Leder, Lounge-Ding, so ein, wie sagt, auf welche Epoche, so ein modernes...
50er, 60er Jahre, eigentlich für Gene Wilder sozusagen, kann man sagen, entwickelt. War früher auch ein bisschen kleiner, ist heute 5 cm höher hinten, damit die Menschen in unserer heutigen Körpergröße den Kopf auch anlegen können.
Ah.
Völlig nutzloses Insiderwissen. Und ist, wie ich finde, einfach ein super schönes Objekt und auch ein sehr bequemes. Den mag ich sehr gerne. Den habe ich mir auch zum 40. gegönnt. Das heißt, der hat eine Bedeutung. Wenn ihr jetzt googelt, was der kostet, dann wisst ihr auch, Alter, wirklich? Und du gehst, wenn die Minibar zu teuer ist, zum Hütchen? Ja, aber das habe ich entschieden und den werde ich mein ganzes Leben lang haben.
Und was machst du darin? Wie oft sitzt du da drin?
Wenn ich zu Hause bin, eigentlich jeden Tag und auch mit dem Laptop auf dem Schoß gerne mal arbeiten. Einfach so richtig schön Rückenschonung ignorieren.
Und was, weil wenn du damit sich so auseinandersetzt, dann beobachtest du ja bestimmt auch total gut andere Wohnungen. Was ist das Erste, worauf du achtest, wenn du in eine neue, in eine fremde Wohnung kommst?
Ja, es fängt natürlich schon an mit der Fußmatte, ob ich da willkommen geheißen werde. Tritt ein und so. Aber ich, oder wenn dann in so Holzbuchstaben einzeln das Wort Home steht, damit man sich erinnert, wo man ist. natürlich ist das Wandtattoo auch... Ich weiß auch nicht, also da würde ich auch, glaube ich... Ich hoffe einfach, Robert Habeck verbietet auch bald das Wandtattoo. Das wäre... Ich bin ja eh für Verbote. Aber ich bin da gar nicht so... Weil ich denke ganz oft, ich schaue ja immer gerne auch bei ImmoScout zu Wohnungen.
Mhm. Es gibt Leute, die das einfach als Freizeit machen. Ja. So wie ich irgendwie durch eine Illustrierte blättern oder durch so eine Modezeitschrift blätterst du durch ImmoScout.
Genau, ich denke immer, vielleicht sollte ich doch mal eine Immobilie kaufen und so. Und dann denke ich, ach Gott, ist das teuer. Und dann aber bleibe ich immer so hängen und gucke, wie die Leute eingerichtet sind und stelle dann fest, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, überheblich zu sagen, die haben einen schlechten Geschmack, weil... Das sind viel mehr. Vielleicht habe ich einen schlechten Geschmack. Ich bin der Idiot, der so viel Geld für so einen Sessel ausgibt, auf dem man am Ende auch nur sitzt. So, also deswegen, die haben recht und ich sehe es halt nur anders.
Und ist es umgekehrt denn so, also wenn ich jetzt, ich war ja noch nie bei dir zu Hause, wenn ich jetzt gleich noch mit zu dir nach Hause kommen würde, denkst du jetzt gerade im Kopf, oh mein Gott, dann müsste ich aber noch schnell das und das verstecken oder das umräumen? Gar nicht?
Nein, nö,
also deine Wohnung ist immer repräsentativ.
Nee, das ist sie nicht, weil ich tatsächlich nie Leute, also ganz selten Besuch habe.
Oh, wirklich?
Ja, wirklich? Weil ich begrabe mich da gerne ein, oder weil es mir nicht darauf ankommt, also repräsentative Räume zu haben.
Ja,
aber
es gibt ja Sachen, wo man denkt, okay, ja, ich würde dann noch kurz die Küche aufräumen oder ich würde... Was weiß ich, ich überlege gerade, was ich bei mir wegräumen würde. Aber es gibt ja schon so Sachen.
Was würdest du wegräumen?
Ich bin vor kurzem umgezogen, bei mir stehen einfach nur Kisten rum. Deswegen mache gerade diese schöne Erfahrung. Ich war nämlich ganz lange jemand, die immer gedacht hat, nee, ich kann jetzt gerade noch keine Gäste haben. Das ist ja hier noch alles noch gar nicht fertig eingerichtet.
Ja, aber dann ist es eigentlich am schönsten, wenn man Gäste
hat. Ja, es tut gerade richtig gut, Gäste zu haben, weil das sind dann die gemütlichsten Momente in der Wohnung. Und ich merke, dass ich viel mehr Geduld damit haben muss und dass sowas über Monate sich halt einwächst, so eine Wohnung. Ich komme ja auch zunächst. Jetzt bin ich in Karlsruhe. Wie soll ich da ein Regal anschrauben?
Das stimmt, aber ich kann dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin nächste Woche in Berlin.
Ja, danke.
Ich kann dir auch eine Lampe anschließen.
Stimmt, ja, mit einem Du, das kann ich wirklich gebrauchen, Pierre.
Ja, ich kann gut.
Ich habe so...
Ist auch schon mal schief gegangen, aber es geht beim zweiten Mal gut.
Okay, gut. Ich habe gerade wirklich einen Haufen Lampen, die noch an die Decke müssen.
Das ist interessant, weil, also ich verstehe das total. Man will es eigentlich schön haben, aber eine Wohnung muss wachsen. Da stimme ich völlig zu. Aber ich würde zum Beispiel auch, wenn zu lange dann so Kisten rumstehen, das wird mich triggern.
Das macht einen innerlich auch sehr unruhig.
Total.
Ja.
Genau. Und da würde ich dann eher sagen, okay, komm, ich mache das jetzt schnell. Hauptsache, es ist wohnlich. Ich weiß, ich ändere das in einem Monat wieder, weil es mir nicht gefällt.
Weil das ist nämlich meine Angst. Ich glaube, wenn einmal dann da so ein Provisorium ist, dann ist das da auch in 3 Jahren noch.
Das ist so.
Und ich bin niemand, die ein halbes Jahr später, habe ich auch neulich eine Bekannte von mir, die hat so beschrieben, dass sie nach Jahren stand sie in ihrem Bad und hat gesagt, nee, das geht einfach nicht mehr.
Ja.
Und dann hat sie die Fliesen von der Wand gekloppt, selbstständig, hat ihr Bad neu gemacht. Und das finde ich auch wirklich beeindruckend. Also Leute, die auch, keine Ahnung, alle paar Monate ihr Wohnzimmer umstellen. Aber da hätte ich jetzt gedacht, vielleicht bist du auch so. Dann kommt die neue Designerlampe rein und du sagst, die muss jetzt ins Zentrum dieses Raumes und deswegen muss ich ihn umgestalten.
Nee, also ich mag gern so Veränderungen. Meine Wohnung bietet sich nicht so gut an zum Umstellen, weil die tatsächlich so geschnitten ist. Aber ich kaufe dann ja auch, wenn ich eben so Designersachen oder so teure Möbelstücke oder Dinge mir zulege, immer auch in dem Wissen, die kaufe ich jetzt nur einmal. Mhm. So, die kommt auch nicht weg.
Mhm.
So,
damit lebst du jetzt.
Das ist der Wert, den ich schätze.
Ja.
Genau.
Ja.
So.
Was ist ein Designgegenstand, von dem du noch träumst, wo du denkst, boah, das nächste Mal beim nächsten runden Geburtstag gönne ich mir den?
Oh, gute Frage. Da gibt es natürlich immer wieder so Sachen. Ich habe mir jetzt ein Bild gekauft.
Hm.
Also ich merke jetzt gerade, dass ich da so nicht mehr, weil ich auch klar, also... Wenn ich sage, das ist die Lebensmitte, dann bin ich ja schon sehr optimistisch. Ich bin 46, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch weniger Zeit vor mir habe als hinter mir, ist groß.
Mhm.
Deswegen gucke ich jetzt nicht mehr, denke ich nicht mehr, dass ich so Dinge aufschiebe. Wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir Kunst. Sondern verliebe mich in ein Bild und denke, gut, na klar, das ist wahnsinnig teuer. Aber ich habe Freude daran und unterstütze einen Künstler oder eine Künstlerin.
Mhm.
Also wenn das Verlangen so groß ist, dann mache ich es. Ich glaube, dass... Also klar, das klingt jetzt auch, ich kann es mir noch leisten. Mhm. Ich weiß ja auch nicht, was in 2 Jahren ist. Aber in 2 Jahren kann ich auch tot sein. Insofern leiste ich es mir jetzt.
Das ist was, wir schicken ja vorher mal diesen Fragebogen rum und da hast du geschrieben, Moment, ansonsten beschäftigt mich das Thema der allgemeinen Vergänglichkeit zunehmend.
Ja.
Es hat was Bedrohliches und Erleichterndes zugleich.
Ja.
Ist das, weil du 46 bist? Und was ist erleichternd daran?
Also ich habe keine Mitte-Lebenskrise oder Sorge vom Tod. Das ist tatsächlich nicht so. Da warte ich auch noch drauf, auf diese Midlife-Crisis. Außerdem, wie gesagt, die Mitte ist ja eigentlich, also für mich, denke ich mal, schon vorbei. Nein, aber die Endlichkeit von allem, also auch von dieser Menschheit, hat auch was Tröstendes. Mhm. Weil so mit dem Blick auf die Weltlage muss man ja schon immer mehr den Verdacht anerkennen, so richtig lernfähig ist der Haufen nicht. Mhm. Und das schmerzt. Also ich leide unter Weltschmerz tatsächlich und kann das eigentlich nur mit sozusagen alles hört mal auf tröstend für mich benennen, weil ich nicht daran glaube, alles wird besser. Mhm. Das klingt jetzt total düster.
Ja, klingt wirklich düster.
Aber so ist es auch. Und dann ist es natürlich auch so, dass man ja immer mehr auch mit so dem Umfeld konfrontiert wird, wo Menschen plötzlich im gleichen Alter sind und eine schlimme Krebserkrankung haben und dem Tode geweiht sind. Oder auch schon, wo man schon Freunde verloren hat. So,
ist dir das auch schon passiert?
Ja. Und auch so, also in einem speziellen Fall, weil ich ein ganz schlechter Kontaktpfleger bin, wie du ja auch weißt, so jemand, wo ich auch immer dachte, ach, wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen. Und das geht jetzt nicht mehr. So. Und das... Da beschäftigt mich am meisten gar nicht mein eigener Tod oder mein eigenes Nicht-mehr-Dasein, sondern dieses, was ist denn mit denen, denen ich was bedeute?
Ja.
Für die tut es mir dann leid.
Ja.
So. Aber es hat was Tröstliches eben auch, weil, wie meine Mutter sagt, Pierre, alles geht vorbei. Es geht eben auch das Schlechte vorbei. Wir laufen jetzt übrigens am Bundesverfassungsgericht
vorbei. Kurz raus.
Wir haben gar kein Ziel, aber vielleicht möchtest du ja noch ein Eis oder sowas. Ja, wir können auch zum Schluss
Ja, komm, wir laufen nochmal durch. Hier ist auch so ein lauter Rasenmäher.
Ja, das wollen wir nicht.
Ich habe hier jetzt noch...
Es ist doch warm, eben
ich war möchte
so
auch noch wissen, wegen 46, wie sind die 40er eigentlich so? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung.
Wie alt bist du? Das darf man
gar
nicht fragen.
Ich bin 33.
Ach.
Und ich habe... so eine grobe Vorstellung davon, was man so mit seinen 30ern anfängt. Aber manchmal, wenn ich halt an die 40er denke, denke ich, ja, wofür stehen die jetzt? In den 20ern tobt man sich irgendwie aus. Und in den 30ern, also jetzt so ganz platt gesagt, ne, kommt man vielleicht irgendwie so ein bisschen zur Ruhe oder was auch immer. Aber was passiert dann in den 40ern, Pierre?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Aber für mich kann ich nur sagen, ich habe nie diesen konventionellen Lebensweg gehabt.
Mhm.
Und das sage ich jetzt auch gar nicht so, hey, ich bin der Coole, der irgendwie gegen die Regeln und so. Aber ich bin 46, habe keine Kinder, bin nicht verheiratet. Also das würde man ja vielleicht, oder bin auch, obwohl ich jetzt hier schon wieder in dieser Stadt bin, aber ich bin auch nicht wirklich sesshaft. Deswegen ist mein Leben immer so in Bewegung, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also jedes Leben ist in Bewegung, aber bei mir ist es irgendwie so, ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt bin ich aber war so richtig angekommen. Aber voll glücklich damit.
Also aber würdest du dann sagen, dass du es vielleicht auch gar nicht mitbekommst und dann kommt irgendwann ein Moment, wo es vorbei ist oder wo du auf einmal vielleicht nicht mehr so flexibel bist, allein körperlich schon, keine Ahnung, dann ne, kannst du nicht mehr so gut reisen und merkst dann, huch, ich habe aber gar nicht das ausgenutzt oder im Gegenteil, du verdichtest das Leben, um es mit Roger Willemsen zu sagen, der gesagt hat, man kann es nicht verlängern, man kann es nur verdichten.
Ja.
Und also würdest du sagen, du lebst ganz bewusst?
Das würde ich sagen, es gelingt mir natürlich nicht immer. Ich erwische mich sehr oft dabei, wie ich ob der Schnelligkeit des zu Erledigenden und auch ob Situationen, in denen man geärgert wird, das hat meistens mit Beruflichem zu tun, sich dann plötzlich ärgern lässt. Und das habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich lasse mich nicht mehr ärgern. Aber es geschieht dann doch. Also man nimmt dann doch Dinge persönlich und ärgert sich vor allem, also ich ärgere mich vor allem, wenn ich sehe, das ist aber einfach falsch und du beleidigst meine Intelligenz gerade. So, und man ist aber machtlos so. Genau. Aber ansonsten bin ich schon ganz gut darin, immer mehr das Leben zu verdichten und zu genießen.
Und hast du manchmal, wenn alles so schnell geht, da muss ich gerade dran denken, weil das haben wir ja gemeint, dass wir auch so vielen Menschen begegnen.
Ja.
Hast du manchmal das Gefühl, denen im Akkord zu begegnen?
Ja.
Weil deswegen habe ich damals, wir haben in dem ersten Jahr von Deutschland 3000, gab es jede Woche eine neue Folge. Und das wäre bestimmt auch jetzt immer noch super für den Algorithmus und überhaupt. Aber ich habe dann gemerkt, ich wurde den Leuten nicht mehr gerecht. Oder es war immer so, und jetzt der Nächste. Und das ist mit diesem zweiwöchentlichen Rhythmus nicht mehr so. Und bei dir stelle ich mir das auch vor, du hast ja eine unglaublich hohe Taktung. Wie schaffst du das dann trotzdem immer so voll bei den Menschen zu sein und dich auch noch auf die vorzufreuen und nicht zu sagen, ah ja, Folge 327.
Das schaffe ich nicht. Also da muss ich ehrlich sein. Ich schaffe es nicht, mich auf jeden gleich zu freuen. Das wäre schon eine krude Lüge. Also weil da, man kann nicht jeden Menschen gleich toll finden. Mhm. Auf heute habe ich mich natürlich gefreut.
Aber hast du es auch, dass manchmal dann überraschenderweise, also dass manche Leute dich überraschen, wo du gar nicht gedacht hättest, das wird jetzt eine besondere Begegnung schon,
ja,
ne?
Ja, total. Das ist vor allem bei diesem Format Krause kommt so.
Ja.
Da ist es ja, also bei der Kurzstrecke ist es ja so, das sind wirklich nur Leute, die ich sage, will ich treffen.
Mhm.
Und dann haben wir jetzt noch so eine Überraschungsrubrik eingeführt, wo ich sage, okay, weil oft kriege ich dann so vom Sender, man muss ja so sagen, so, triff doch mal diesen Influencer und so. Ich kann damit nichts anfangen.
Okay.
Und so, aber wenn das eine Überraschungsfolge ist, dann geht man ja ganz naiv.
Dann musst du dich auch nicht vorbereiten.
Genau,
dann sind wir wieder.
Hervorragend.
Ja.
Dann ist das wieder Jazz und ich kann auch sehr gut mich von meinen eigenen Vorurteilen distanzieren. Und das gelingt in diesem Krause kommt.
Krause kommt ist da, übernachtest du bei prominenten Persönlichkeiten, verbringst noch mal viel mehr Zeit mit denen.
Genau, und da denke ich auch, da habe ich schon im Vorfeld bei einigen gedacht, eigentlich habe ich überhaupt, ich habe null Interesse an der Person.
Mhm.
Wirklich gar nicht, es ist mir echt egal, wir müssen gar nicht uns treffen. Und dann, natürlich aus Höflichkeit und auch auf Professionalität bin ich vorbereitet, da gehe ich dahin, habe vielleicht immer noch nicht so viel Interesse, aber dann entsteht da was, ich denke, ja, stimmt, okay, der ist ja doch, oder die anders, als ich dachte. Aber manchmal werden auch die eigenen Vorurteile bestätigt, das muss man auch
wissen. Bei wem zum Beispiel?
Das wäre ja äußerst unprofessionell, diesen Namen jetzt zu nennen.
Ach, solange dir nur einer einfällt, ist es ja auch ganz...
Ja, nee, mehrere. Es sind tatsächlich so zwei, drei, wo ich denke, ja gut, das ist eigentlich das, was ich erwartet habe.
Wer war jemand mit einer besonderen Allüre?
Also, das glaube ich, kann man sagen, weil man, das sieht man ja in der Sendung, das ist da, glaube ich, schon, da ist Glögler schon in der Top 3.
Ah ja, ja, stimmt, bei dem hast du auch schon. Was sind dessen Allüren? Sollen wir uns da mal kurz
hinsetzen? Oh ja, und ich ziehe jetzt auch mal die Jacke aus.
Ja, das ist noch so ein komisches
Zwischenwetter. Es war eben noch so kalt und ich schichte ja immer.
Und jetzt ist das schön. Jetzt sitzen wir hier vor einem riesigen Gewächshaus und großen Blumenbeet. Ja, guck, das kann man doch kurz auf sich wirken
das
lassen.
Das ist der sogenannte Botan, das ist ein sogenannter Boden. So, klar, so, habe ich nie verstanden, warum es so genannt heißt. Das ist der Botanische Garten und das ist die Orangerie.
Mhm.
Und also, ich würde sagen, baugleich wie in Paris.
Ja, einfach ein bisschen geschrumpft.
Gerafft, ja.
Okay, ich möchte aber über Allüren sprechen.
Bitte.
Also
Hast du welche eigentlich? Sei ehrlich. Du dürftest sie erlauben.
Ich überlege gerade, was wäre denn eine gute Allüre für mich?
Ich finde, so ein bisschen was Exzentrisches dürftest du dir schon auch mal anschaffen.
Ja, inzwischen. Was hast du denn? Was ist deine beste, schlimmste Allüre? Außer
die Sache mit dem Fenster ist tatsächlich so. Wenn, da würde ich sagen, das Fenster. Und ich breche ab bei Arschlöchern.
Mhm.
Also das würde ich tatsächlich...
Hast du schon mal gemacht?
Nee, aber das war manchmal kurz davor. Und heute... Mit diesen jetzt oft zitierten 46 Jahren, das ist wirklich, was ich sagen würde, nee, wenn du keinen Bock hast, wenn du ein Arschloch bist, dann weißt du was, ich fahre nach Hause, ich behalte das Honorar irgendwie, lassen wir es. So.
Mhm.
Das ist vielleicht keine Allüre, sondern einfach nur Konsequenz und vielleicht auch unprofessionell, kann auch sein. Aber das wäre sowas, was ich mir jetzt erlauben würde. Und ich will ein gutes Hotel. Also ich will kein 5-Sterne-Hotel, aber ich will ein Hotel, das sauber ist, in dem ich schlafen kann und wo man das Fenster aufmachen kann. Das ist alles. Und kein Gemeinschaftsbad. Ich habe nicht viele Ansprüche.
Und weil du... schon so viele verschiedene Menschen getroffen hast, habe ich mich gefragt, wie definierst du für dich Prominenz? Oder wie guckst du darauf in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man das Wort etymologisch zerpflücken.
Naja, okay, dann frage ich, was verbindest du damit?
Ja, also es wird ja oft dann auch, das ist, glaube ich, inzwischen auch ein sehr verwaschener Begriff, weil ja auch Leute, die ich jetzt nicht benennen kann, weil ich sie tatsächlich nicht kenne, in sehr vielen Formaten im Fernsehen und auch online stattfinden, die man als Stars und Prominente bezeichnet und man sich schon fragt, wo ist denn da der Leistungszusammenhang?
Mhm.
Deswegen ist dieser Begriff zu einem Inflationsbegriff geworden. So, also, ja.
Ja, ich glaube, so zu Zeiten unserer Eltern war Prominenz immer etwas, das hat bedeutet, dass du in der absoluten Mehrheit der Gesellschaft bekannt warst für irgendwas.
Ja.
Und heute kann es sein, du bist bei Leuten, die Twitch benutzen, mega prominent, aber könntest hier in Karlsruhe ungestört durch den Park gehen.
Absolut.
Und das finde ich so faszinierend. Manchmal entdecke ich Menschen, die haben auf irgendeiner Social-Plattform ein Following, wo ich dachte, warum weiß ich nicht, wer das ist und was der macht oder die. Und das hat sich ja total gewandelt.
Das hat sich total gewandelt. Das geht mir auch ganz oft so, weil natürlich in diesem Kurzstreckenkosmos ja immer wieder solche Namen vorgeschlagen werden. Wo ich auch sage, ich bin halt in diesem, ich bin in diesem Umfeld nicht. Ja. So, auch gerade Twitch und so, wo ich ein bisschen zocke, aber da kenne ich niemanden. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren, weil diese Menschen gerade so, da hat gerade jemand heimlich ein Foto von uns gemacht.
Wirklich?
Ja, süß. Finde ich ganz süß. Sind wir auch mal in der
so
Bahn.
Viel zum Thema Prominenz. Ja, jetzt genau, haben sie sich nämlich sofort super,
stimmt.
Und passiert dir das oft?
Mir ist es mal in der Bahn passiert. Da saß ich in einem Abteil, schrecklicherweise, was ich gar nicht mag.
Mhm, also so ein Sechser, so wo man eine Tür hat zu sechs.
Und sich gegenüber sitzt. Ja. Und gegenüber sitzen ist ja immer so eine Kommunikationsansage. Man kann ja nicht anders, man kommuniziert ja auch nur durch Blicke. Übrigens, ich habe eine Sonnenbrille auf, weil ich so empfindliche Augen habe.
Alles gut.
Du verstehst mich, okay. Und das will man ja nicht unbedingt immer. Und dann hat eine Frau so also an dem Handy rumgemacht und wollte es so aussehen lassen, als würde sie was checken.
Und
dann hat ein Foto gemacht und dann hat es aber geblitzt.
Oh nein! War es ihr dann sehr peinlich?
Und die ist ganz hochrot angelaufen.
Ja, glaube ich.
Und ich fand das aber ganz süß eigentlich.
Hast du es angesprochen oder wurde nicht kommuniziert?
Weil das Abteil komplett voll war. Alle wussten, alle haben es ja mitgekriegt. Dachte ich, wenn ich sie jetzt noch drauf anspreche, die Arme, irgendwie ist der Versuch ja auch.
Du bist auch eine sehr gute Person, um zu fragen. Also hast du eine Frage, die du quasi, die man jeder, nee, umgekehrt, ich muss anders erzählen. Mein Papa hat einen Freund, der hat so einen geschäftlichen Beruf. Der arbeitet immer, keine Ahnung, der hat mal am Bahnhof gestanden, was weiß ich, in welcher Stadt, an irgendeinem ICE-Bahnhof und hat die ganze Zeit auf sein Handy geguckt, sein Zug fuhr schon ein und auf einmal waren sehr viele Menschen in Anzügen um ihn rum, war ihm egal, er hat sich so in den Zug reintreiben lassen, sich auch in einen Abteil gesetzt, die ganze Zeit irgendwie eine E-Mail geschrieben, guckt auf einmal hoch, sitzt vor ihm und da sind wir wieder, Gerhard Schröder mit seinen beiden Bodyguards. Das ist viele Jahre her. Da war der, glaube ich, noch Kanzler. Zumindest war er noch mit Doris Schröder-Köpf verheiratet, was ich deshalb weiß, weil dann dieser Freund meines Vaters hochgeguckt hat in dieser Kommunikationssituation, wie du sie beschreibst, und die Frage, die er gestellt hat, war, Herr Schröder, wo kaufen Sie eigentlich Ihre Krawatten? Und dann hat Gerhard Schröder ihm den Kontakt seiner Frau gegeben, weil er gesagt hat, die kauft mir immer Doris. Und dann hat der Freund von meinem Papa von Doris Schröder-Köpf Krawattenkauftipps bekommen.
Ist das süß.
Und ich fand die Geschichte auch sehr gut. Vor allem, weil das natürlich, also als Journalistin denkt man, diese Frage hast du dem Kanzler gestellt. Und seitdem denke ich, was wäre meine Frage, die ich quasi so als Backup immer dabei habe, wenn mir irgendeine prominente Person im Zug auf einmal gegenüber sitzt.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, die Strategie deines Vaters sehr gut. Zum ersten,
das war ein Freund von ihm, Freund leider nicht Vaters, mein Vater. Genau. Ich weiß nicht, was
die Strategie ist eigentlich sehr gut, falls er überhaupt irgendeine Intention damit gehabt hätte, in ein weiteres Gespräch einzusteigen. Aber das ist doch genau, das ist doch diese, wenn du in einer Talkshow bist, dann fängst du ja auch nicht an mit dem tiefsten, auch gefährlichsten Thema, weil du weißt, der kann ja auch blocken oder so, sondern erstmal, wie war die Anreisefrage, ne? So. Und das ist doch ganz gut. Und dann kann ja die, sagen wir mal, dritte oder sechste Frage auch sein, wo kauft eigentlich Wladimir Putin seine Krawatten? Mhm. Hat der auch schon welche von denen geschenkt bekommen und so. Insofern finde ich es eigentlich strategisch total clever. Aber, sympathisch finde ich, in dem Fall, dass es dem völlig egal ist, wo Wladimir Putin seine Krawatten kauft, sondern dass der wirklich die Krawatten einfach gut fand. Übrigens, Gerhard Schröder war erst vor ein paar Wochen hier in Karlsruhe in einem Laden, dem einzigen Laden, in dem man so ein bisschen einkaufen kann. Wir waren beide in diesem Geschäft. Und
gleichzeitig?
Ja.
Du hast ihn hier gesehen?
Ja, ja.
Und das hast du mir eben nicht erzählt, als ich dich nach ihm gefragt habe?
Ich wollte nicht so viel.
Wir sind in einem Podcast. Es geht um dich. Du sollst die Geschichten auspacken.
Es ist aber leider, so gut ist die Geschichte gar nicht, weil ich habe ihm so zugenickt. Weil ich dachte auch irgendwie, weil ich habe ihn auch schon mal getroffen, aber nur so auf so einem, in so einem Gag-Zusammenhang, auf dem Wiener Opernball für so einen Dreh.
Okay.
Egal. Und nickte ihm so zu, so jovial, als nach dem Motto. Was ich dachte, der wird sich schon erinnern. Natürlich nicht. Er nickte so zurückfreundlich und dann kam später unten, als ich den Laden verließ, eine typische Karlsruherin, die sagte, wir werden übrigens gerade wieder fotografiert, die sagte, ich heit Promi-Treffe. Übersetzt heißt es, ist heute Prominententreffen. Und das fand ich ganz süß. So, weil
schöne Vorstellung.
Ja, aber dass sie auch Gerhard Schröder und mich auf sozusagen im selben Level sieht.
Ja, da siehst du, da sind wir wieder bei dem Thema Prominenz. Sie hat einfach eine große Prominenzschublade, wo sie dich und Gerhard Schröder zusammen reinsteckt. Und sie weiß nichts von Twitch. Wahrscheinlich.
Exakt. Und wahrscheinlich hat sie auch noch nie eine Late Night gesehen oder eine Kurzstrecke, sondern vielleicht mal, wenn man dann so im Kölner Treff ist oder so, weißt du?
Mhm.
Und das geht dir doch genauso. Also ich glaube auch, dass, also du bist ja prominent, damit musst du auch leben. In Berlin wirst du wahrscheinlich anders damit behandelt, weil die Berliner zu cool sind, um das zuzugeben, dass sie dich erkennen. Hier ist es anders. Hier ist noch ein bisschen, also ein bisschen realer.
Mhm.
Also, aber die meisten kennen dich wahrscheinlich gar nicht von diesem Podcast, sondern von deinen Herzensprodukten. Ja, Also face it, weil
ich werde manchmal an der Stimme erkannt, Pierre.
Genau, dann aber das ist in deine Zielgruppe.
Und dann, ja, das ist
aber die Frau,
schön,
die dich gefragt hätte, ich heute Prominente treffe,
ja, die hätte wahrscheinlich,
die hätte dich dann mal, als du bei Maischberger warst oder so, gesehen, so, weißt du? Und das ist dann, und deswegen bist du für sie auch prominent.
Und wer sind die netteren Promis? Die super prominenten Megastars oder diese mittleren Promis?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es meistens, und das sage ich jetzt auch aus der Erfahrung mit der Late Night von früher, wo ja auch immer so Bands waren und so, dass die Managements sehr oft also aus so einer Arschlochfabrik kamen, wo jeden Tag neue Arschlöcher gemacht werden und sich oft viel wichtiger nahmen als die sogenannten, da ist es wieder, Stars selbst. Mhm. Und in der Regel, also bei den internationalen, das klingt jetzt so, aber ich habe nun mal diese Show gemacht und bin da viel in Kontakt gewesen, war es wirklich meistens so, dass die ganz Großen die super lässigsten sind.
Mhm.
Da war jetzt Mariah Carey nicht dabei. Ja.
Mariah Carey nicht.
Die war nicht dabei. Nee, die wäre es bestimmt auch nicht. Und
liegt das nicht aber vielleicht auch genau daran, dass sie so ein Management haben, das alles Schlimme von ihnen abschirmt, damit sie dann so nett sein können?
Ja, klar.
Also das ist ja so ein,
die wissen das ja auch. Also die wissen auch, dass ihre Managements Arschlöcher sind.
Mhm.
Aber ich finde schon, auch da gehört ein bisschen so, das hat sich auch etwas geändert. So ein bisschen diese Empathie und das Vertrauen dazu, sich vorher zu beschäftigen mit dem Produkt. So, ne? Was ist es für eine Show, die da geht?
Ja.
Der wird da nicht verarscht.
Ja.
Der wird da gut behandelt. Am Ende sieht er gut aus. Es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt misstrauisch und feindselig zu sein. Gibt's aber immer noch.
Du sagst in anderen Interviews, die ich jetzt mit dir gelesen oder gehört habe, sagst du, der beste Interviewpartner oder dein Liebster war immer Roger Willemsen.
Ja.
Was hast du von dem gelernt?
Das, worüber wir eben gesprochen haben, dass man immer sehr gut vorbereitet sein muss und im allerbesten Fall sich im Moment des Gesprächs von dieser Vorbereitung völlig befreit und das Gespräch einfach laufen lässt.
Mhm.
Das hat er auch immer so gemacht, weil er war ja also auch brillant in der Gesprächsführung.
Ja, er hat tausende Interviews geführt.
Und hat genau, auch hier damals bei Premiere noch und so.
Der Streamingdienst, bevor es Streaming gab.
Genau.
Tatsächlich.
Genau. Richtig, stimmt. Das war nämlich noch frei empfangbar. Nur diese Interviewstrecke. Das ist etwas. Und weil er auch, der war ganz oft bei mir in der Show, auch, das ist halt eine Show, die auch keiner geguckt hat und keiner kennt. Und der ging da immer gerne hin. Und es war immer jemand, der zu allen freundlich war.
Mhm.
Egal welchen Ranges.
Mhm.
Und das muss ich leider auch in aller Deutlichkeit sagen, so sind nicht alle. Es gibt so viele, die sind nur zu dir freundlich, weil die Eva macht das Interview. Der Rest ist egal.
Mhm.
Und das war der nicht. Und eben auch überhaupt diese Attitude in so eine Nischensendung zu geben und das Gefühl zu verleihen, wir sind auf Augenhöhe, das war eine große Qualität. Den mochte ich wirklich sehr gerne.
Und es war, du sagst jetzt gerade, es war so eine Nischensendung, keiner hat es geguckt, es war aber die am längsten laufende Late Night in Deutschland, bis sie vor, wann war es, 2 Jahren eingestellt wurde. Und das ist, da musste ich jetzt in dem Zusammenhang auch an Roger Willemsen denken, denn der hat ja irgendwann ganz bewusst dem Fernsehen komplett den Rücken gekehrt und hat gesagt, das mache ich nicht mehr. Zitat, Fernsehen ist ein Medium der Unterforderung. Ist das vielleicht auch ein bisschen, warum du den so mochtest, dass du insgeheim diese Sehnsucht hast, boah, eigentlich müsste ich da auch weg und das unterfordert mich?
Diese Hassliebe ist ja, glaube ich, das prägt viele Biografien im Fernsehgeschäft. Ich würde jetzt vielleicht mal annehmen, Roger Willemsen konnte es sich leisten. Und ich verstehe das auch total, aber es ist die Liebe dann schon noch da, vielleicht in einem Fernsehen, das es so gar nicht mehr gibt und das auch natürlich ausstirbt, aber solange ich das noch machen konnte, das konnte ich mit der Late Night sehr gut und kann ich noch ein bisschen mit der guten Unterhaltung.
Mhm. Das ist quasi das Nachfolgeformat einer Talkshow.
Das jetzt um 23.30 Uhr läuft mit einer Quotenvorgabe, die über dem Senderschnitt liegt. Also man kann sich jetzt schon vorstellen, es wird wahrscheinlich keine weiteren Folgen im nächsten Jahr geben.
Mhm.
Aber das ist dann noch so das Fernsehen, das ich selber gut finde. So. Und solange das geht, finde ich es gut, mache ich es gerne. Aber wenn das dann nicht mehr, wenn ich das nicht mehr machen kann, würde ich ja zwangsläufig den Rücken kehren. Aber würde jetzt nicht sagen, nur weil so viel Scheiß im Fernsehen läuft, höre ich auf. Weil irgendjemand muss ja noch die Fahne des guten Fernsehens hochhalten.
Was vermisst du im Fernsehen in Deutschland?
Ein bisschen mehr von der echten, vom echten Jazz. Also vom Medienmacher würden jetzt sagen, es muss edgy sein. Aber sie meinen damit diese Edginess, die sie vorher in der Marktforschung haben prüfen lassen. Mhm. So, und diese
nicht echte Anarchie.
Nein, genau. Ja. Und es muss ja nicht sein, dass in jeder Talkshow einer eine Axt rausholt und den Tisch zerschlägt.
Oder sich dran klebt.
Oder sich dran
wie
klebt.
Wie kürzlich in Holland passiert.
So, genau. Das kann natürlich auch ein sehr peinlicher Moment werden, ja. Aber auch ein peinlicher Moment ist ein guter Fernsehmoment. So sieht es nämlich aus. Und inzwischen weiß einfach auch, man hat das Gefühl, jeder, der im Fernsehen stattfindet, hat schon drei Seminare belegt, wie man am besten wirkt und sich verkauft. Und das ist fast ein bisschen schade. Also ich würde ein bisschen mehr von dem echten Fernsehen noch, von dem echten Leben im Fernsehen haben. Und damit meine ich nicht Assis filmen, wie sie sich gegenseitig auf einer Insel ihre Tattoos zeigen.
Und hättest du denn einen Plan B? Also auch, ich denke gerade nochmal an den Schüler Pierre, der schon wusste, irgendwann werde ich das machen. Aber gäbe es einen Plan B von dem 46-jährigen Pierre?
Ich habe mit Plänen nicht so eine gute Erfahrung, weil es immer irgendwie so einfach passiert. Aber das Schöne ist ja an dieser jetzigen Zeit, ich bin ja gar kein Kulturpessimist, ne? Das klarzustellen. Also ich will auch nicht das alte Fernsehen mit Dieter Thomas Heck und Heinz Schenk wieder. Das Schöne an der jetzigen Zeit ist, dass man sich unabhängig von Sendern mit dem, was man liebt, trotzdem weiter beschäftigen kann.
Du wirst dann also Twitch-Star.
Ja, ich würde dann ganz schlecht Fortnite spielen und von ganz vielen 13-Jährigen verprügelt und ausgelacht werden, also online verprügelt werden. Oder ich würde tatsächlich das Bühnenthema mal wieder angehen oder mal wieder ein Buch schreiben, wofür mir die Zeit fehlt. Weil mit einem Buch kannst du dann wieder auf Lesereise gehen und bist live und da kommen die Leute nur zu dir und so. Und live ist eh gut, also Bühne machen. Also irgendetwas, wo man nicht abhängig ist von einem Sender, was ja am Ende Menschen sind, die auch nur eine Meinung haben, ne? Das wäre der Plan B. Ganz aufhören kann ich mir nicht leisten. Dafür kaufe ich zu viele teure Sessel und investiere schlecht. Und es würde nicht glücklich machen. Weil das, was wir machen, machen wir ja gern, Eva. Wir machen es doch gern, oder? Zögerst.
Jetzt guckst du gerade so wie auf all deinen Pressefotos. Ich habe mir hier auch noch die Frage aufgestellt, warum guckst du immer so? Du guckst immer so, als würdest du auf den Pressefotos und jetzt gerade... Als würdest du beobachten, wie gerade was kaputt geht. Oder wie was ausläuft. Oder irgendwie so. Warum guckst du so?
Das, weil es alles öffentlich-rechtliche Pressefotos sind. Und da guckt man ja zwangsläufig irgendwo hin, wo was kaputt geht. Und ausläuft. Das liegt aber wahrscheinlich, da ist keine Botschaft
implizit. Das ist der Frust. Aber das hat, in jedem Interview von und mit dir kommt irgendwann so ein öffentlich-rechtlicher Frustmoment. Obwohl du seit so vielen Jahren da bist.
Ja,
und ihm nie den Rücken gekehrt hast, wie Roger Willemsen.
Völlig richtig. Und das ist ja das viel größere Zeichen. Man entkontextualisiert ja dann immer gerne ein Zitat und sagt, da hat er gebasht. Vergisst dabei aber, dass ich diesem mir auch schon oft Schmerzen zufügenden System seit nunmehr 20 Jahren treu bin. Und das schon aus einer gewissen Überzeugung heraus. Weil die Idee ist immer noch die beste, die es gibt. Die Umsetzung, das ist wie beim Marxismus. Theoretisch ist der auch super, aber die Leute machen es kaputt. Und deswegen lasse ich mir die Idee nicht verderben, wegen ein paar Leuten. Ist der falsche Genitiv, wegen ein paar...
Von ein paar Leuten.
Von ein paar Leuten, danke, ja.
Das nehme ich als Schlusswort, Pierre.
Wirklich?
Das war
nein,
eine
so
gute
ernst?
Stunde. Ja, wirklich? Oder hast du noch, willst du noch
nein,
einen raushauen?
Du hast ja die Deutschland 3000 Socken an.
Ja, die kriegst du jetzt auch noch.
Oh, wie nett.
Es gibt endlich,
ja, wunderbar.
Es ist ja höchste Zeit.
Du hast mir schon mal welche gegeben, aber ich nehme die, weil, nee, wie soll ich sagen, qualitativ waren die jetzt so, dass sie nach... Also man sollte sie eher bei 30 Grad Feinwäsche waschen.
Wie wäschst du denn? Es gibt neue. Hier.
Ah, vielen Dank, cool sind die.
Ja, ein bisschen andere Farbe. Ein bisschen
und
andere.
Guck mal, das passt hier
perfekt.
Auch. Perfekt,
du kannst jetzt deinen roten Socken rechts und den Deutschland 3000 Socken links tragen.
Würden wir drehen, würde ich es machen. Aber da wir hier auch olfaktorisch belastbar sind, mache ich es nicht.
Okay, dann mache ich jetzt hier die Aufnahme aus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Eva, es war eine große Freude.
Ja.
Sag noch ganz kurz, wie gefällt dir Karlsruhe?
Top, ich möchte gerne noch eine Nacht hier bleiben. Kann ich leider nicht, aber ich komme wieder.
Bitte.
Ja.
Dann treffen wir uns hier auf dem Café.
Ja, in den Socken.
Ja.
Das war eine gute Stunde mit Pierre M. Krause. Ich habe mich ja vorher gefragt, ob es vielleicht zwei Pierres gibt. Einen öffentlichen Kamera-Pierre und so einen privaten Karlsruhe-Pierre. Und da ist bestimmt was dran. Zugleich habe ich mich gefreut zu merken, der Mann ist wirklich so wie im Fernsehen. Genauso lustig, genauso aufmerksam, genauso quatschig auch. Es gibt aber auch, und das hat mich dann eher überrascht, den ganz pragmatischen und mitunter frustrierten Pierre. Ich fand zum Beispiel interessant, dass er zugegeben hat, nicht jeden seiner Gäste gleich spannend zu finden. Und wie er auch ein paar Mal hat durchblicken lassen, dass seine Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern er sich auch immer mal wieder über seine Sender und die Branche ärgert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns eine Bewertung in eurer Podcast-App gebt und Deutschland 3000 direkt abonniert. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue gute Stunde. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und in der ARD Mediathek. Da erscheint ja auch noch meine Polit-Talkshow Deutschland 3000 die Woche, jeden Donnerstag neu. Und da findet ihr übrigens auch Dieb und Deutlich, die Talkshow von meinen beiden Kolleginnen Aminata Belli und Luisa Dellert. Die beiden haben ja nochmal einen etwas anderen Ansatz als ich hier. Sie führen Interviews in knackigen 20 Minuten mit Leuten wie dem Topmodel Alex Maria, dem Comedy-Autor El Hotzo oder jetzt ganz neu der Moderatorin Ariane Alter. Die hat im Talk über ihr Muttersein erzählt, dass sie eigentlich lieber einen Sohn bekommen hätte. Also, falls ihr Lust auf noch mehr Deep Talk habt, schaut mal in der ARD Mediathek vorbei. Und ansonsten hören wir uns hier wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion: Isabella Huber, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion: Isabella Huber. Social Media: Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.